Ja, hallo. Ich bin Tobias. Bei mir ist gerade zu Gast Carsten, also nicht physisch anwesend, sondern zugeschaltet.
Hallo.
Hallo Carsten.
Hallo Tobias.
Ja, unser erster Podcast, in dem wir uns ein bisschen mit Rollenspielsystemen befassen wollen, die in Deutschland vielleicht nicht so jeder auf dem Schirm hat, die ein bisschen ungewöhnlicher sind, die aber zu denen gehören, die wir eigentlich ganz gerne spielen. Wir wollen dann später nochmal auf Settings, Hintergründe eingehen, also speziell auch Hintergrundbände. Da aber vieles eben mit demselben System zusammenhängt, also mit Basic Roleplaying bzw. Mythras, also diesem W100-System von Chaosium, wollten wir eben heute in der ersten Episode mal ein bisschen auf diese beiden Universalsysteme eingehen, die Grundlage sind eben für viele Spiele, die wir spielen und für viele Settings und Genres, die wir so im Laufe unserer Rollenspielzeit mal gespielt haben. Ja, und deshalb wollten wir mal jetzt starten mit Basic Roleplaying. Ist von der Publikationsgeschichte eben das ältere System und es ist ein bisschen anders aufgebaut als Mythras. Es ist ein echtes Universalsystem und eins, das wir beide auch schon oft benutzt haben in der einen oder anderen Form. Und ja, ich fange erstmal kurz damit an, mit den Besonderheiten, was es eben so auszeichnet. Also es hat, wie ich schon gesagt hatte, eine gewisse Geschichte, insbesondere weil es eben auf vielen anderen Spielen der Firma Chaosium aufbaut, die das rausbringt. Und Chaosium gibt es ja schon ziemlich lange, seit den 70er Jahren. Da gab es alle möglichen Spiele, die sie seit Ende der 70er veröffentlicht haben, wie RuneQuest, Cthulhu, Stormbringer und Worlds of Wonder und so weiter. Und 2008 kam dann eben dieses Spiel Basic Roleplaying, The Chaosium Game Engine raus. Als großer, dicker, gelber Band. Wird auch immer gerne als das Big Golden Book bezeichnet. Und das ist so der erste Band, der wirklich so diese Regeln universell ja, vereinigt und ein bisschen kompiliert, aneinander anpasst, streamlined und so weiter. Und da ist ja eben im Bereich ja, sowohl von Fantasy als auch Science Fiction als auch Horror jede Menge Spiele gab, die Chaosium da schon auf den Markt geworfen hat. Also die meisten kennen ja wahrscheinlich Cthulhu. Hatten man eben die Möglichkeit ergriffen, diese ganzen Regeln, die es aus diesen Rollenspielen gibt, verschiedene Regelelemente zu nehmen und sie eben zu einem Band zusammenzufügen, zu so einer Art Best of Chaosium. Also so viel nochmal zum Hintergrund von Basic Roleplaying. Und ja, ich denke mal, ich fange mal mit an, wie es sich so spielt, beziehungsweise wie so das Spielsystem aussieht von diesem Spiel. Und das ist dasselbe im Prinzip auch wie bei Mythras, was wir dann später noch besprechen wollen. Also es ist ein ganz einfaches Prozentsystem. Vom Aufbau ist es ähnlich wie bei anderen Rollenspielen, die man so kennt, auch bei Dungeons and Dragons. Man hat so eine Liste von Eigenschaften, 7 bis 8 Eigenschaften, so das Übliche. Stärke, Geschicklichkeit, Intelligenz, aber in dem Fall bei Basic Roleplaying auch den Wert Größe, so eine Besonderheit. Und dazu zusätzlich gibt es dann eben das Fertigkeitensystem und beide Spiele und eigentlich alle Spiele aus dem Haus Chaosium, die sind schon stark fertigkeitenorientiert. Das heißt, die wesentlichen Spielwerte sind die Fertigkeiten, die in Prozent ausgedrückt werden. Und jedes Mal, wenn man eine Probe macht oder wenn man irgendeine Eigenschaft oder eine Fähigkeit anwendet, dann ist das in der Regel ein Prozentwurf. Relativ einfach, wenn man drunter würfelt, ist es gelungen, wenn man drüber würfelt, ist misslungen, ohne da groß noch rumzurechnen. Also es ist relativ einfach zu verstehen und schnell zu spielen, aus meiner Sicht. So, und das ist eigentlich der wesentliche Mechanismus, auf dem basiert auch Mythras. Und was kann man dazu sagen? Angereichert eben durch alle möglichen Regelelemente, die aus diesen anderen Systemen kamen. Vom Spielansatz her, vom Grundansatz, ist es im Grunde so eine Art abgespecktes Call of Cthulhu. Also man hat einfach nur diese 7 Grundwerte. Also bei Cthulhu gibt es ja noch Bildung, das ist dann bei dieser Grundversion nicht dabei, aber kann man als optionale Regel zuschalten. Und es gibt Fertigkeitswerte mit so festen, in der Regel festen Spielwerten, also mit festen Prozentwerten so von 1 bis ungefähr 40, so immer in so 5er-Schritten, 5, 10, 15 und so weiter. Und man kann dann optional auch noch ja, Fertigkeitswerte oder Fertigkeitsboni dazuschalten, die sich aus den Spielwerten ergeben, also aus den Grundwerten. Wenn man stärker ist oder geschickter, dann kann man halt besser kämpfen und so weiter. Ist aber relativ einfach gehalten. Wer Cthulhu kennt vom System her, der weiß ungefähr schon, wie es funktioniert. So, ja. Habe ich noch was Wichtiges vergessen? Oder
Nee, so als
was?
grundlegende Übersicht sollte das erstmal vollkommen genügen.
Zur Geschichte und so weiter werde ich jetzt nicht mehr viel erzählen. Ich will noch mal kurz was erzählen, eben zu den optionalen Regeln, die in diesem Regelsystem drin sind. Es sind zum Beispiel viele optionale Kampfregeln drin. Also man kann zum Beispiel den Kampf sehr unterschiedlich detailliert gestalten. Das hat man von diesen anderen Spielen auch übernommen. Man kann zum Beispiel, wie bei RuneQuest, wie man das kennt, mit Trefferzonen und Trefferpunkten pro Zone arbeiten. Man kann es aber auch weglassen. Man kann so dieses klassische System von Cthulhu oder Stormbringer nehmen, wo man einfach nur generelle Hitpoints hat und dann eventuell mit schweren Verletzungen und sowas arbeiten, also in so Ausnahmesituationen. Und man kann aber es eben auch ein bisschen komplexer gestalten. Man kann auch Ausdauerpunkte und sowas als optionale Regel dazu schalten. Und bestimmte Kampfphasen, Default-System, also im Basissystem, in diesem einfachen System, ist es einfach nur, wer geschickter ist, der greift als Erster an, das ist der Initiative wert. Aber da gibt es eben noch jede Menge andere optionale Regeln. Ne? Und das Gleiche gilt auch für diesen Regelkomplex der Kräfte, paranormale Kräfte. Das haben sie auch aus anderen Spielen so ein bisschen zusammengetragen und in Kategorien eingeteilt. Da gibt es einmal zwei verschiedene Magiearten, Basic Magic, das ist so ein bisschen schwächer und so ein bisschen realistischer. Und dann gibt es eben noch Sorcery, das ist damals noch aus Stormbringer übernommen worden und das ist mehr so in Richtung Dark Fantasy. Ne? Und dann gibt es noch Mutationen und Superkräfte und Psychic Powers, das heißt Psi-Kräfte. Also man hat schon in diesem Grundregelwerk ein großes Spektrum an solchen paranormalen Kräften, die man auch wählen kann. Und da steht im Grunde auch jedem Charakter offen, jemanden zu spielen, der solche Kräfte hat. Das ist auch vielleicht auch noch zu erwähnen. Also es gibt nicht wie bei Dungeons and Dragons Charakterklassen und Erfahrungsstufen. Also Basic Roleplaying propagiert da sozusagen die klassenlose Gesellschaft. Und das heißt, man kann seinen Charakter völlig frei entwickeln aufgrund eines Fertigkeitenpools. Man kriegt also am Anfang so einen variablen Pool an Punkten, die man auf seine Fertigkeiten verteilen kann. Einmal basierend auf dem Beruf und einmal basierend auf der Intelligenz im Grunde. Also es sind so freie Punkte, die man völlig frei verteilen kann. Das heißt also, man kann seinen Charakter auch schon von Anfang an in bestimmten Bereichen sehr stark machen, spezialisieren. Man kann ihn aber auch zum Generalisten machen. Man ist da völlig frei in der Entscheidung. Und im Vergleich zu anderen Rollenspielen gibt es eben auch nicht dieses System an Feats zum Beispiel oder Traits und Vorteilen und Nachteilen und sowas. Das sollte man wissen, das ist hier nicht enthalten. Es ist von der Grundlage her, es ist ein klassisches System, also das ist wirklich noch so diese klassische Trennung zwischen Grundwerten und Fertigkeiten hat und ohne weiteren großen Firlefanz dazu. Nur eben, wie gesagt, diese ganzen optionalen Regeln noch und diese Kräfte, die es dann als wesentliche Elemente noch dazu gibt. Ja, was ist noch enthalten? Also es gibt aus den anderen Spielsystemen und Spielen auch übernommen eine riesige Palette an Kreaturen zum Beispiel und an Nichtspielercharakteren, also NSCs, die schon enthalten sind in dem Band. Das heißt also, man hat schon im Grunde für jedes Genre, was man spielen will, also für Fantasy und für Science Fiction, Horror und so weiter, oder auch historische Settings, fast überall passende Charaktere schon oder Nichtspielercharaktere. Man hat auch Vorschläge für Charaktere, die man selber spielen kann. Eine riesen Auswahl an Vorschlägen auch für die Skills zum Beispiel, also die Fertigkeiten, die man dann wählen kann. Und man hat auch eine riesen Palette an Kreaturen, die da drin sind. Und das ist nicht wie bei anderen Universalrollenspielen, wo man so ein paar Alibi-Kreaturen und NSCs da reinnimmt und dann so sagt, ja, mach den Rest mal allein, das sind ja so Beispiele. Hier hat man wirklich das volle Programm. Also die ganze Bandbreite, ich kann nur mal als Beispiel nennen, es gibt zum Beispiel NSCs, die nennen sich zum Beispiel Killer-Robot und das ist ganz klar, dass das ein Terminator ist. Oder es gibt den Xenomorph, das ist also recht eindeutig ein Alien, bekannt aus der Filmreihe. Oder es gibt auch den Galactic Knight, klar zu erkennen als Jedi-Ritter und so weiter und so fort. Und ich habe das auch schon bisher für verschiedene Settings genutzt. Ich habe zum Beispiel, was ein bisschen exotischer war, mehrere Abenteuer mal designt, so vor dem Hintergrund der Dunkle Turm von Stephen King. Und ja, da hat man eben auch alles schon in der Kiste drin im Grunde. Man hat einen Ganzlinger als NSC und Magie eben, Mutationen und so weiter, Mutanten auch, ne? Und also es ist alles da. Und man muss eben relativ wenig sich selbst aus den Fingern saugen. Und das finde ich für mich als Spielleiter eben sehr komfortabel. Ja, ansonsten, was kann ich dazu noch sagen? Es ist was für Systembastler, ne? Also wer jetzt mit diesen optionalen Regeln, die da drin sind, da gibt es eine ganze Seite, wo es also als Checkliste aufgelistet ist. Wer auf sowas steht und die gerne so ein bisschen versucht zu kombinieren oder zu gucken, was passt jetzt für mein Setting, für die Leute ist das was. Und die kriegen auch gute Hilfen in diesem Hintergrundband, also in diesem Grundregelwerk. Es ist alles schon drin. Also alle möglichen Genres werden auch schon beschrieben und so nicht nur Genres, sondern auch historische Epochen oder futuristische Epochen und mit Beispielen für Berufe. Oder eben auch Kräfte, die jetzt je nach Genre oder Epoche dann sinnvoll wären, mit Literaturliste, mit Beispielen aus Medien, welche Filme passen dazu und so weiter und so fort. Also man ist jetzt nicht auch völlig allein da beim Worldbuilding, sondern man kriegt auch da in einem großen Kapitel, umfangreichen Kapitel, sehr viele Hinweise dazu, wie man sowas umsetzen kann, welche Regeln dafür geeignet wären. Also man könnte noch erwähnen, dass es ja auch schon zu Basic Roleplaying etliche Publikationen gab, auch so universelle Sachen zum Teil und so Fan-Publikationen, die sie dann zum Teil auf den Markt geworfen haben, mit schwankender Qualität, muss ich sagen. Und im Moment wird aber stärker so diese Mythras-Linie ein bisschen supported, aber trotzdem ist ja Basic Roleplaying deswegen nicht veraltet, sondern man kann es immer noch sehr gut benutzen. Es ist was auch für Leute, die jetzt bei Kampfregeln jetzt nicht unbedingt auf die super komplexen Details Wert legen. Also jetzt, das ist eher dann diese Mythras-Nische, die da erfüllt wird. Also Basic Roleplaying, da ist der Kampf noch relativ klassisch, aber natürlich auch genau wie bei Mythras ziemlich hart. Das heißt, man kann hier tatsächlich auch an einem Treffer schon, ja, wenn nicht sterben, aber zumindest schon schwer verletzt werden. Und im Grunde entscheidet so ein Treffer im Kampf schon fast irgendwie den ganzen Kampf. Das muss man eben auch wissen. Es gibt so ein paar Stellschrauben, so optionale Regeln wie Total Hit Points, wo man dann eben praktisch doppelte Trefferpunkte hat, oder sowas wie Schicksalspunkte gibt es hier auch als optionale Regeln, die man dann sozusagen dazuschalten kann, wo das alles so ein bisschen ja, zugunsten der Spieler verbessert wird und ein bisschen cinematischer vielleicht auch ist. Aber vom Grundansatz her gehört Basic Roleplaying, wie eigentlich alle Chaosium W100-Systeme, immer so zu den harten Systemen. Also da geht es schon ordentlich zur Sache. Und nochmal kurz, bevor ich jetzt zur Mythras überleiten. Von der Aufmachung her darf man auch nicht viel erwarten. Also da war bei Chaosium immer Schmalhans-Küchenmeister. Also es ist alles meistens schwarz-weiß und von schwankender Qualität. Auch in dem Grundregelwerk jetzt, da gibt es annehmbare Illustrationen bis hin zu, naja, so eher so Fanzine-Niveau. Aber für Leute, die eben opulente Regelwerke, die grafisch super aufgemacht sind, schwärmt und sowas haben will, der auf sowas Wert legt, der sollte da vielleicht auch eher die Finger davon lassen. Ja, den Rest können wir ja vielleicht nochmal später so als Resümee dann ziehen. Wir können ja vielleicht einfach mal zu Mythras überleiten jetzt. Das ist ja sozusagen die aktualisierte Version von Basic Roleplaying oder beziehungsweise so ein aktualisiertes Teilsegment. Wird ja jetzt so ein bisschen als Universalsystem aufgebaut auch. Ja. Aber dann will ich ja nichts mehr groß dazu sagen. Dann starte du mal mit deiner Einleitung dazu.
Mythras ist ja 2015 dann in Buchform in Deutsch erschienen. Also der Unterschied ist jetzt erstmal, Basic Roleplaying gibt halt nicht auf Deutsch, das gibt es ja nur auf Englisch. Und Mythras ist dann ein ziemlich umfangreiches Hardcover mit über 460 Seiten, was jetzt sich auch so als Fantasy-Rollenspiel erstmal darstellt und damit wirbt, dass man sein kann, was man will, also wie bei Basic Roleplaying gehört, klassenlos. Die Charaktererschaffung ist da auch sehr ähnlich. Man guckt halt, wo kommt man her innerhalb des Settings. Nomade oder aus der Stadt, was macht man für einen Beruf? Kaufmann, Krieger, Waldläufer und dann halt noch, was man vielleicht so für einen Glauben an sich hat oder nachgeht. An sich hat heißt, es werden so verschiedene Magiesysteme vorgestellt, Volksmagie, Mystik, das ist so asiatisch, wenn man so an diese asiatischen Filme wie Tiger and Dragon, Hero und so weiter denkt, mit diesen Effekten, dass man über Wasser oder Bäume laufen kann, dann weiß man schon, woran man ist. Dann gibt es auch den Animismus, also das, was so Schamanen machen, Zauberei und halt Taismus, also Leute, die Götter anbieten. Aber es sind keine vorgefertigten, großartigen Kulte vorhanden diesbezüglich. Das ist halt universell ausgelegt. Hier muss man schon wieder selber arbeiten. Es wird zwar noch erklärt, wie Kulte und Bruderschaften funktionieren und es werden auch zwei oder eine vorgestellt als Beispielorganisation. Das bedeutet aber, wer Mythras kauft, muss noch selber Hand anlegen, in welches Setting, wie er das benutzen möchte.
Ist also wie Basic Roleplaying auch ein bisschen so ein Bastlersystem.
Genau.
Ne? Also es ist was für Leute, die selbst so ein bisschen kreativ werden wollen. Und es ist ja natürlich auch logisch, weil beide ja auch keine Genres im engeren Sinne vorgeben. Ne? Und was will man da machen, wenn man ein Einstiegsabenteuer machen für ein Genre, was einen gar nicht interessiert, ist es das, oder die meisten Leute dann vielleicht doch nicht interessiert, das wäre dann auch witzlos. Ne?
Genau. Das beinhaltet auch viele nochmal so Regeln wie Erschöpfung, Ersticken, Fallen, Krankheit oder auch so Säure und so. Das kann am Anfang erstmal sehr zahlenlastig wirken, ist aber bei Weitem jetzt noch nicht so überladen wie manch andere Rollenspielsysteme wie Rollmaster oder AD&D. Außerdem auch hier wieder die Freiheit bastlertechnisch. Ich kann auch überlegen, was ich reinnehmen möchte. Ja, also da bin ich ja, die sagen auch immer wieder, mach das so, wie du möchtest. Kämpfe sind schon sehr zeitaufwendig, weil die schon sehr intensiv gehen, aber sie sind grundsätzlich schon schneller als noch bei Basic Roleplaying, nach meiner Erfahrung, weil man die Kampfeffekte neu hinzugenommen hat. Jeder darf frei wählen, welche Waffen er benutzt. Da war man früher stärker an die Waffenklasse gebunden bei den älteren Publikationen. Hier kann ich einfach sagen, ich kann Stab und Schild, das ist mein Kampfstil. Die Sachen, die ich benutze und den Kampfstil, den ich dann für mich nehme, hat dann halt die Möglichkeit, dass ich gewisse Effekte im Kampf benutzen kann, wenn ich zum Beispiel sehr gut wie würfel. Bin halt aber auch Universalaktionen wie Steine in das Gesicht des Gegners treten. Die machen aber den Kampf sehr dynamisch. Es ist immer noch sehr tödlich, also ein Schlag auch von einem anfänglich unerfahrenen Gegner kann dazu führen, dass ich schon stark verletzt bin. Kann man aber dementsprechend natürlich auch wieder gegenbasteln, mehr Rüstungspunkte geben und so. Aber grundsätzlich von der Prämisse ist es realistisch angelegt. Aber diese Kampfeffekte machen großen Unterschied vom Spielgefühl für mich im Vergleich zu Basic Roleplaying aus. Man hat dann hier auch noch einen Anhang mit einer großen Auswahl von Kreaturen. Hier liegt aber der Fokus eindeutig auf Fantasy. Man hat noch geändert, wie man sich als Charakter weiterentwickelt. Bei Basic Roleplaying war es ja immer so, die Fertigkeit, die ich im Spiel benutzt habe, erfolgreich. Dann konnte ich die markieren und am Ende des Spiels, oder wenn der Spieler das erlaubt, konnte ich mal gucken, ob ich dann eine Steigerung habe. Hier hat man jetzt so ein Mittelding gemacht, so ein bisschen wie Abenteuerpunkte und Fertigkeiten. Der Spielleiter entscheidet einfach, wie viel Steigerungswürfe der Spieler oder jeder Spieler nach einer Session oder nach einem gewissen Zeitabschnitt zur Verfügung stellt. Der Spieler darf aber selber entscheiden, welche Fertigkeiten er sozusagen dann versuchen möchte, damit zu verbessern. Das ist aber eine Flexibilität, die ich sehr gut finde. Ich weiß noch, dass einige Spieler sich früher immer geärgert haben, dass sie Fertigkeiten steigern wollten, die sie aber im Spiel nicht aktiv verwendet haben. Und dann gab es natürlich mal Sachen, ich suche mir einen Lehrer aus oder ich versuche mir das mit Selbstschulung oder sowas beizubringen. Ist hier ein schöner Mittelweg, die anderen Möglichkeiten stehen aber auch offen. Jetzt ist auch wieder...
Was sollst du vielleicht nochmal so rausstellen? Also bei beiden Systemen ist das ja aber immer noch dieses Prinzip Learning by Doing. Ne? Das heißt, also normalerweise verbessert man das, was man auch normalerweise immer anwendet und so weiter. Bei Mythras kann man halt mehr Schwerpunkte setzen und den Charakter in so eine bestimmte Richtung entwickeln. Und aber im Prinzip ist das ja ein sehr realistischer Ansatz. Ne? Das heißt also dieses Training on the Job. Ne?
Genau.
Und das ist ja auch, was ich gut finde, sowohl bei Basic Roleplaying als auch bei Mythras. Ne?
Okay.
Und man hat auch die Möglichkeit, weil ja Erfahrung gleich Erfolgswahrscheinlichkeit ist, also die Prozentwerte sind gleichzeitig auch der Erfahrungswert, den man in einer Fertigkeit hat, hat man nicht diese Trennung von Erfahrungspunkten und eigentlichen Fähigkeiten oder Erfahrungsstufen und sowas. Auf das kann man alles verzichten. Ja.
die verschiedenen Magiesysteme, die hier zur Verfügung gestellt werden, außer die sogenannte Volksmagie, was so Sachen wie böser Blick und so beinhaltet. Da hat der Spielleiter ja auch selber immer die Wahl, was er in seiner Spielwelt zur Verfügung stellen möchte. Wenn der Spielleiter unerfahren ist, sollte er aber anfänglich übertreiben, sonst wird er vielleicht sich auch mit den Regeln ein bisschen übernehmen, weil es geht schon zum Teil sehr detailliert in den einzelnen Disziplinen zu. Das kann ein Kann dann schon so finden, dass es ein bisschen crunchy wird. Da muss man vielleicht auch Spieler haben, die dann auch für sich auch so ein bisschen damit auseinandersetzen, um das dann mit zu verfolgen und nicht erwarten, dass der Spielleiter für die alles klärt und managt. Es gibt auch noch ein Kapitel, so wie man Spiel leitet, für Spielleitung für Anfänger. Ist ganz solide gemacht. Es gibt auch noch umfangreiche Ausrüstung. Grundsätzlich beinhaltet Mythras dann erstmal in Hardcover-Fassung auf Deutsch ein sehr schönes, flexibles Universalrollenspiel mit dem Schwerpunkt auf Fantasy-Settings, wobei das eher dann so Fantasy ist wie Conan der Barbar oder von mir aus auch so die klassische Mythenwelt der Griechen und so. Wer jetzt so High-Fantasy spielen möchte, jetzt vielleicht von D&D kennt, da könnte das vielleicht ein bisschen schwieriger mit werden, weil man halt hier nicht so, naja, man kann das machen, aber es ist vom Spielgefühl am Anfang mal nicht so ausgelegt, dass ich ohne Probleme mich mit 10 Gegnern gleichzeitig anlegen kann. Ne? Das ist eher der realistisch bezogene Ansatz, den dieses Spiel verfolgt. Ja. Noch eine schöne Abgrenzung bei den Charakteren ist, man kann noch optional, und das ist wirklich sehr schön, sogenannte Leidenschaften mit reinbringen. Das bedeutet, am Anfang der Charakterschaffung und wenn man die Kampagne plant, dann macht man sich auch darüber klar, was den Spieler motiviert oder abstößt. Und das kann dann mit Proben im Spiel auch herangezogen werden, wenn die Spieler das mögen. Ist aber toll, weil es dafür sorgt, dass aus solchen bloßen Ansammlungen von Zahlen hiermit auch die Persönlichkeit greifbarer im Spiel wird. Das ist etwas, was in vielen Rollenspielen, auch wenn man mal sagt, wir machen ein Rollenspiel, vernachlässigt wird.
Ja, das läuft ja dann im Grunde so ab, dass man dann eben einfach so einen Wert hat, zum Beispiel irgendwie Hass auf Piraten, 50% oder so. Ne? Und man kann das in bestimmten Situationen dann einfach verwenden. Und man hat ja dann so in der Regel so drei von diesen Leidenschaften. Das kann alles mögliche sein. Also Liebe, Hass, Abneigung, Ekel, Suche, Unterstützung, was auch immer sein. Ne? Und kann sich auf jeden beliebigen Gegenstand und jede beliebige Sache, auf jedes beliebige abstrakte Ideal beziehen. Also das ist, da ist man auch ja auch sehr flexibel. Ne? Und das ist halt ein schöner Ansatz, um seine Charaktere dann eben interessant zu gestalten, finde ich.
Genau. Mittlerweile wird es halt mit zahlreichen Publikationen auf Deutsch noch ergänzt. Auch hier liegt der Schwerpunkt im Moment so auf Fantasy oder Fantasy History, Mythic Britain, wo man dann zurzeit Merlin spielt. Aber jetzt nicht der, ich sag mal, der verkitschte Merlin, sondern wirklich so ein etwas realistischeres Bild gewissermaßen, wie das damals war. Also nicht an den Film Excalibur oder sowas denken, sondern dann eher vielleicht so an den alten, an die richtig alten Robin Hood-Serie oder Filme, die dann auch so dass die Kultur so im Briten so um das Jahr 500, 600 erklären. Also noch keine Ritterrüstung, sondern wo die Leute wirklich da unter harten Lebensbedingungen nach dem Abzug der Römer versuchen, sich untereinander mehr oder weniger zu einigen und mit der Sachseninvasion zu kämpfen haben und auch so Themen wie die Christianisierung sehr stark im Mittelpunkt stehen. Hier kann man dann zum Beispiel auch den Animismus und so aus Mythras als Gegenpunkt so mit reinbringen. Dann gibt es aber auch schon so Erweiterungen, die das dann so in Richtung Harry Dresden, also die Dresden-Files machen, wie das nennt sich auf Deutsch, nach dem Vampirkriegen, also wer so Urban Fantasy spielen will und so. Es gibt auch zum Beispiel auch eins, was so in 80er Jahren spielt als Thriller in der Antarktis, Weiße Spuren. Im Englischen sind auch so schon Science-Fiction-Setting erschienen und eine Erweiterung, wie man Schusswaffen und so bringen kann. Das heißt also, ich kann Mythras auch als Universalrollenspiel wie Basic Roleplaying benutzen, nur die deutschsprachige Verfügbarkeit im Hintergrundmaterial, wo ich mich daraus bedienen kann, ist halt noch nicht so gegeben. Da sollte ich mir aber im Klaren sein. Wenn man ein bisschen Englisch kann, hat das den Vorteil, ich kann mich an allen Publikationen bedienen. Und da es ja mittlerweile eine Unzahl an diesem System von Chaosium und so weiter gibt, aber es gibt ja mittlerweile auch noch so freie Prozentsysteme, die darauf basieren, Dice 100% und so ein Kram, hat das aber für mich den Vorteil, dass ich mich ja überall bedienen kann. Deswegen, da sind wir noch beim Thema Bastler. Also wenn ich da jetzt nicht so die große Probleme habe, weil ich sowieso bereit bin, ein bisschen Arbeit in meine Vorbereitung reinzustecken, finde ich eigentlich ein sehr tolles, flexibles System, was mit einem sehr überschaubaren Arbeitszeitraum mir die Möglichkeit ergibt, das für mich zu adaptieren. Das kenne ich nicht unbedingt von so vielen anderen Systemen für mich. Und deswegen ist das einer der Gründe, warum ich Basic Roleplaying und jetzt speziell auf Deutsch Mythras wirklich hervorragend finde und gerne benutze.
Ja, also man sollte vielleicht auch, also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber man sollte vielleicht auch erwähnen, man kann auch so palpige Settings durchaus auch spielen mit Mythras.
Ja, das ist gar kein Thema.
Was ich eben auch habe zum Beispiel, ist dieses PDF, das nennt sich Worlds United. Das ist irgendwo auch so ein Pulp-Setting, das in den 50er Jahren spielt, was auf dem Hintergrund basiert, dass eben Krieg der Welten einfach mal weitergedacht wurde, also 50 Jahre nach Krieg der Welten sozusagen. Und das ist so eine Art Pulp-Science-Fiction-Setting.
Ja, aber es ist ja auch vor kurzem erst für Cthulhu auch auf Deutsch das Pulp-Hintergrundbuch rausgekommen. Es gab ja damals auch den Hexer von Salem und für Cthulhu, auch im deutschsprachigen Bereich, gibt es schon eine Vielzahl von pulpigen Szenarien, die das ja schon auch spielerisch belegen. Und wenn man Basic Roleplaying oder Mythras hat, dann kann man die ohne größere Schwierigkeiten gleich benutzen. Das geht wirklich sehr einfach. Ja. Also nur wenige Stellschrauben, die man beachten muss für sich.
Ja, also bei Basic Roleplaying tendenziell natürlich mehr, aber das ist erstmal das Spielprinzip ist bei beiden dasselbe und es ist sehr einfach, es ist einfach nur dieser Prozentwurf, den muss man verstehen, hat man fast schon das meiste verstanden. Und bei Basic Roleplaying hat man natürlich mehr von diesen optionalen Regeln und Mythras ist ein bisschen mehr so auf einem bestimmten Komplexitätsgrad. Man kann da auch ein bisschen dran drehen. In anderen Publikationen wurde dann auch vereinfachte Kampfsysteme vorgestellt, bei M-Space zum Beispiel und so. Das ist aber jetzt in dem Grundband nicht drin. Also der Grundband, das ist eben, startet auf einem bestimmten Komplexitätsgrad, also mit den Trefferzonen, mit den Trefferpunkten und so weiter und mit diesen Special Effects und so weiter. Und da sind tendenziell diese optionalen Regeln ein bisschen geringer. Also nicht nur ein bisschen, sondern es gibt relativ wenige da im Vergleich zu Basic Roleplaying. Das sollte man eben wissen. Aber in den anderen Publikationen, die man dann, also natürlich dann extra nochmal kaufen müsste, wenn man das spielen wollte, da gibt es natürlich noch andere Möglichkeiten. Da wird doch noch was noch viel, viel weiteres vorgestellt und ein paar zusätzliche optionale Regeln, mit denen man sowohl vereinfachen als auch ein bisschen komplexer das alles gestalten kann.
Darum noch ein Unterschied ist, Mythras ist so für mich so eine etwas auch modernere Fassung, weil da haben die Autoren ja dann sozusagen auch mal neue Sachen oder andere Sachen noch zugefügt, während Basic Roleplaying ja wirklich ein Best-of dann war. Ja. Ist, dass es jetzt bei Mythras auch Fertigkeiten gibt, die nicht jedem zur Verfügung stehen. Bei Basic Roleplaying hat jeder eigentlich alle Fertigkeiten im Spiel erstmal so gegeben sind auf seinen Charakterbogen. Ob er die jetzt beherrscht, ist eine andere Sache. Aber jeder kann da Punkte drauf verteilen, kann man erstmal so sagen, und sich darauf auch hinarbeiten. Bei Mythras gibt es die Spezialfertigkeiten. Das ist zum Beispiel, wenn man jetzt in einem Fantasy-Setting jemand hat, der Alchemie benutzt, dass der Alchemie hat. Alchemie haben die meisten nicht. Also die Grundfertigkeiten sind die jeder zum Leben so in so einem anfänglichen pseudomittelalterlichen Setting erstmal hat. Und alles, was da so ein bisschen in eine spezielle Richtung geht, klassischerweise der Zauberer, der liest, oder jemand, der Kanonen bedient, kann Artillerie, dann ist das eine Spezialfertigkeit. Das heißt, hier muss man sich von der Charakterentwicklung mehr darauf kümmern, wenn man darauf hin will. Wenn man so möchte, kann man auch sagen, hier habe ich dann doch so ein bisschen Traits und Feats, die ich für mich freischalten muss.
Ja, hast du noch so was Spezielles anzumerken?
Nö, das wäre erstmal so als Abgrenzung, finde ich.
Vielleicht nochmal zur Optik was bei
Mythras. Ja, da muss man auch nicht viel erwarten. Also Mythras ist jetzt auch von der Optik veraltet. Das Titelbild ist noch ganz nett, aber die Innenillustrationen, die sind dann schon sehr veraltet. Sowas, das meiste wäre vor 25 Jahren noch ganz okay gewesen und einiges auch schon eher Fanzine-Niveau. Also wer hier Vollfarbe mit super tollen Illustrationen, die einen anspringen erwartet, für den das wichtig ist, der wird hier nicht glücklich werden, wirklich nicht.
Ja, und was man auch noch anmerken müsste, so als Schlusswort, so also für Leute, die auch so auf so Emulation von Computerspielen Wert legen. Also auch dieses Dungeons and Dragons Prinzip, so leveln und looten, ne? Also ich gehe in den Dungeon, sacke Schätze ein, verbessere meine Fähigkeiten und kriege dann, steige eine Stufe auf, kriege neue Fähigkeiten und kriege neue Ausrüstung und sowas. Dafür sind beide Systeme eigentlich nicht gemacht. Also das ist eher wirklich was für Leute, die auf Geschichten Wert legen und weniger so dieses ja, diesen Computerspielansatz, so von wegen rein in den Dungeon, Monster tothauen, Schätze zusammenraffen und wieder ab durch die Mitte so, ne? Das ist, würde ich, da würde ich dann auch sagen, Leute, wenn das euer Ideal ist, dann doch lieber Finger weg.
Genau. Wir haben jetzt erstmal nur so grob die Theorie von diesem Spielprinzip-System erläutert und werden dann mal gerne auch in dem folgenden Podcast so ein bisschen die Settings oder was wir damit so gespielt haben, mal so ein bisschen beleuchten, damit man mal so einen Eindruck bekommt, ja, wie ist das jetzt eigentlich in der Praxis? Wie läuft das denn eigentlich?
Genau. Also wir wollen damit auch ein bisschen aufzeigen, was ist damit eigentlich überhaupt möglich. Da gibt es ja einige wirklich abgefahrene Hintergrundbände und Settings, teilweise auch eigenständige Rollenspiele, die Regeln schon komplett integriert haben und die aber in Deutschland jetzt nicht so bekannt sind, die jetzt nicht jeder auf dem Schirm hat, aber die wir eigentlich ganz interessant finden und auch öfter schon mal geleitet haben. Ne? Und darum geht es ja
Genau.
in dem Podcast hier auch. Ja.
Genau.
So, und dann wären wir ja am Ende angekommen und dann schauen wir mal, was wir als nächstes dann präsentieren und vorstellen
Und
wollen.
wenn irgendwie Interesse wäre, Kommentare, Anregungen sind natürlich gerne gehört. Also wirklich gelesen.
Ja, okay, gut. Dann also bis zum nächsten Mal, ne? Und
Genau,
macht's
auf
gut.
Wiederhören.